Takt und taktlos. Ein Podcast von Hanna Schmidt und Axel Brüggemann.
Hallo in die Runde und an alle, die jetzt hier auch von zu Hause zuhören. Wir sind aber ausnahmsweise nicht alleine vor unseren Laptops.
Nein, Axel. Wir sind tatsächlich in Berlin beim Deutschen Orchestertag. Wir sind schon 2 Tage hier, haben in ganz vielen Sessions gesessen, wissen eigentlich alles über die Freuden und großen Leiden in deutschen, österreichischen und schweizerischen Orchestern, Hanna. Und darüber wollen wir reden und haben uns Gäste eingeladen.
Voll, also so ähnlich wie auch bei dem letzten Podcast, den wir gemacht haben, wo wir in Bochum waren, bei der Tuned Ideenkonferenz in Bochum, haben wir jetzt natürlich uns hier auch GästInnen eingeladen, die entweder als ReferentInnen, AusstellerInnen, GästInnen und so weiter hier sind und besprechen jetzt mit denen auch jeweils ein Thema in dieser Folge, das sie mitgebracht haben. Und darauf freue ich mich schon ganz doll. Und ich freue mich auch darauf, jetzt die erste Person in der Runde hier zu begrüßen. Das ist nämlich Marlene Brüggen. Marlene, du bist Leiterin der künstlerischen Planung beim Deutschen Symphonieorchester Berlin, kurz DSO, und ursprünglich kommst du aus dem Konzert- und KünstlerInnenmanagement und warst unter anderem bei der Konzertdirektion Schmied und Teil des Planungsteams vom Schleswig-Holstein Musikfestival und beim DSO, und deswegen bist du auch hier, hast du ein paar revolutionäre Veränderungen angestoßen und durchgezogen und bist damit, ich behaupte das jetzt einfach ganz frech, zum Vorbild, glaube ich, für sehr, sehr viele DramaturgInnen und IntendantInnen geworden. Und von dieser Arbeit erzählst du uns jetzt, von feministischer Musikpolitik, von Composing While Black und von den Erfahrungen, die du beim Überlegen, beim Erdenken, beim Einführen dieser programmatischen und am Ende ja eigentlich auch strukturellen Veränderungen gemacht hast. Wie schön, dass du hier bist.
Hallo. Herzlich willkommen.
Und ich habe auch, du hast ein Thema mitgebracht, natürlich so, und wir haben auch eine Kategorie dazu ausgewählt, und die, das ist diese hier.
Achtung! Woke!
Yeah.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, schöne Kategorie, Achtung Woke, und das passt natürlich fantastisch zu dem, was wir in den letzten Jahren beim DSO angestoßen haben. Vielleicht gebe ich einen kleinen Rückblick und
bitte,
vielleicht auch einen kleinen Ausblick.
Ja.
Wir haben in der Saison 23/24 das Motto "Kein Konzert ohne Komponistin" gewählt und genau das gemacht. Wir haben in jedem Konzert des DSO, sei es im symphonischen Repertoire oder im kammermusikalischen Repertoire, mindestens ein Werk einer Komponistin auf dem Programm gehabt und waren damit ziemlich revolutionär unterwegs.
Krasse VorreiterIn.
Man muss sagen, Entschuldigung, Einspruch, das gab es ein Jahr vorher schon in Bremerhaven.
Ich weiß.
Ja. Einfach nur mal, damit wir wissen, wir haben auch recherchiert.
Ja, ja, sehr gut. Das weiß ich natürlich auch. Von daher Props nach Bremerhaven.
Yes.
Ich glaube, wir hatten natürlich das Glück, dass wir in Berlin eine größere Bühne haben und eine größere Reichweite auch mit so einer Idee. Und wir hatten dann die Entscheidung getroffen, das Ganze zum Saisonclaim zu machen und all unsere Marketingaktivitäten darauf auszurichten, und das war entsprechend groß und laut.
Wir haben damals schon einen Podcast miteinander gemacht und du hast es gerade gesagt, Hanna, du bist Vorreiterin und Vorbild. Gleichzeitig muss man sagen, in der Zeit, als ihr das gestartet habt, warst du auch Angriffsfläche. Ne? Also das war tatsächlich nicht so, dass alle gesagt haben, ey, super, endlich mal eine Frau im Konzert, sondern was auf dem Old People's Plattform Facebook, aber auch...
Yes. Da kennst du dich auch, ne, Axel?
Ja, genau. Auf meiner Boomer-Plattform Facebook stattgefunden hat. Ja,
ja, auf jeden Fall.
Also was ich sagen wollte ist, es ist tatsächlich eine gesellschaftliche Debatte entstanden.
Es wurde absolut kontrovers diskutiert. Wir hatten auf der einen Seite fantastisches Feedback. Wir hatten regionale, überregionale und internationale Presse. Wir haben es bis in die New York Times geschafft. Wir hatten die beste Auslastung des DSO seit Bestehen des Orchesters im Konzert. Aber wir hatten eben auch einen richtigen Backlash. Und wir hatten einen Shitstorm auf Facebook nach Verkündigung des Saisonmottos auf der Seite des RBB. Und da ging es richtig zur Sache. Also,
was heißt das konkret? Also die typischen frauenfeindlichen Beleidigungen?
Ja, viel Misogynie auf jeden Fall und die Frage, warum es das braucht, warum es eine Quote braucht, es geht doch eigentlich um Qualität und so weiter. Und ich muss auch sagen, dass wir da eigentlich ziemlich naiv reingelaufen sind, weil wir damit nicht gerechnet haben, dass das Thema so stark emotionalisiert in diesen Zeiten. Also wir dachten, wir seien vielleicht schon weiter, aber so war es nicht. Und gleichzeitig war es total schön zu sehen, dass im Laufe der Saison auch eine gewisse... ein gewisser Lernprozess passiert ist.
Wie seid ihr denn damit umgegangen?
Mit dem Kontra. Also wir haben uns gute Argumente zurechtgelegt, wir haben uns ein ordentliches dickes Fell angelegt. Und ja, am Ende des Tages kann man das natürlich alles fantastisch verargumentieren, warum wir das gemacht haben und genau diese Plattform auch gebaut haben für die Komponistinnen. Und ja, es war so schön. Also natürlich ist das auch kontrovers innerhalb des Orchesters diskutiert worden. Und es war für mich das größte Erfolgserlebnis eigentlich, im Laufe der Saison oder gegen Ende hin mit einigen MusikerInnen zu sprechen, die am Anfang sehr kritisch waren, die dann gesagt haben, oh, ich habe so viel entdeckt in dieser Saison, so viel an neuem Repertoire, es hat mir nicht alles gefallen, aber es war für mich ein totales Learning und ein positives Erlebnis, obwohl sie eben am Anfang anderer Meinung waren, und das war einfach ein total schönes Erfolgserlebnis.
Ich muss sagen, ich fand es total cool, wie ihr kommunikativ damit umgegangen seid. Ich hatte in der Zeit ja doch zu dem Zeitpunkt halt total viel mit Thomas Schmidt-Ott noch gesprochen. Also der war ja irgendwie so derjenige, der dann für die Interviews zur Verfügung stand und so, und der sich hingestellt hat und der, wie ich fand, einfach irgendwie auch mit einer ziemlichen Ruhe und auch einer Coolness
absolut
da auch in die Öffentlichkeit getreten ist.
Und ich muss auch sagen, das war super, wir waren total gute Sparringspartner, weil das auch nochmal gezeigt hat, es braucht für so ein Thema auch Allies. Und Thomas war der perfekte Ally. Und wenn ein Mann so ein Thema platziert, ist es nochmal was ganz anderes, als wenn ich das mache.
Ey, ich will mir gar nicht vorstellen.
Das ist doch auch deprimierend,
oder? Nein, aber also, es ist ja so tatsächlich. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das gewesen wäre, wenn Thomas nicht ganz viel Punching Ball gewesen wäre in der Situation, sondern wenn du da gestanden hättest als junge Frau, die das macht. Wahrscheinlich wäre der Shitstorm, da gibt es Statistiken zu und so weiter, noch viel krasser ausgefallen, als es jetzt schon der Fall war.
Ich frage mich, nachdem ich hier zwei Tage jetzt auf dem Orchestertag war und sehe, was hier auch große Themen sind, sind ja ganz auch strukturelle Themen vor Ort. Also auf der einen Seite Gewerkschaftsfragen, auf der anderen Seite immer knapper werdende öffentliche Gelder. Also als Orchestermanager, Orchestermanagerin hat man ja ein wahnsinnig großes Rad im Alltag zu drehen. Ne? Man kriegt Kontra von allen Seiten, man steht unter unglaublichem öffentlichem Druck, unter finanziellem Druck, und jetzt kommt noch jemand und sagt, ey, jetzt brauchen wir aber auch noch eine Frau im Konzert und jetzt brauchen wir noch das und wir müssen uns überhaupt mal öffnen. Wie, und du hast eben schon gesagt, Marlene, auch bei euch im Orchester war es jetzt nicht so, dass alle Türen offen waren. Welche Erfahrungen hast du innerhalb des Orchesters gesammelt und wie habt ihr das da angelegt? Mit langem Vorlauf, mit Gesprächen oder wie?
Genau, mit beidem. Und ich würde erstmal gern sagen, dass das DSO ein sehr offenes Orchester ist. Von daher würde ich sagen, dass die grundsätzliche Meinung sehr uns gegenüber sehr offenherzig war und auch neugierig, was da auf die MusikerInnen zukommen sollte. Aber natürlich, bei 100 MusikerInnen im Orchester hat man im Zweifel 100 verschiedene Meinungen zu einem Thema. Und das macht ja auch das Orchestermanagement so toll und so vielfältig und so aktiv und reaktiv. Und das ist eine große Herausforderung, aber auch immer wieder toll, eben in so eine direkte Kommunikation miteinander zu gehen und in den Austausch.
Und ihr seid ja auch noch weitergegangen, ne? Es ist ja nicht geblieben bei einer Komponistin pro Konzert, sondern dann Composing While Black und noch weiter.
Also erstmal möchte ich sagen, das war natürlich wichtig für uns, dass wir das jetzt nicht nur als einmaliges Projekt verstanden haben, sondern dass es auch um eine nachhaltige Implementierung gehen sollte. Das heißt, bis heute versuchen wir das zu einem gewissen Automatismus zu machen in der DSO-Planung. Nicht mehr so dogmatisch wie in der ersten Saison, aber die Komponistinnen gehören mittlerweile zum DSO total dazu. Und das ist sehr schön zu sehen, weil es sowohl in der Öffentlichkeit so ankommt, als auch bei den Partnern, mit denen wir tagtäglich arbeiten, bei den Agenturen, bei den DirigentInnen, die wissen, worauf sie sich einzustellen haben. Gleichzeitig haben wir in der Saison 23/24 nicht nur von kein Konzert ohne Komponistin gesprochen, sondern haben die feministische Musikpolitik ausgerufen. Auf Annalena Baerbock bezogen, die damals zur relativ selben Zeit die feministische Außenpolitik ausgerufen hatte.
Die sitzt heute in der UN, also.
Ja. So. Und Feminismus von heute ist natürlich intersektional, das heißt nicht nur Frauenrechte, sondern auch andere Diskriminierungsformen sollen mitgedacht werden. Und in Bezug auf die nachhaltige Implementierung wurde es dann in der Saison 25/26 bei uns ein neues Thema, nämlich Afrodiaspora Composing While Black. Und dahin oder um dieses Thema überhaupt umfassend bedienen zu können mit einem Management-Team aus lauter weißen Personen, haben wir uns Hilfe geholt. Und zwar sind wir eine Kooperation eingegangen mit dem Haus der Kultur in der Welt hier in Berlin und haben wirklich fantastische Unterstützung erfahren. Wir haben einen Co-Kurator an die Seite gestellt bekommen, nämlich den Komponisten und Wissenschaftler George E. Lewis, der ja mit mir gemeinsam durch die Saison gegangen ist und viele tolle Vorschläge gemacht hat von Werken schwarzer Komponistinnen aus 3 Jahrhunderten.
George ist so eine coole Person, also Shoutout an George an der Stelle.
Auf jeden Fall. Ja, und das war auch wieder ein riesiges Learning für uns, eine weitere Repertoire-Erweiterung. Und ich muss auch sagen, diese Form der Kooperation mit einer Institution hier in Berlin, die sonst mit klassischer Musik gar nicht so viel am Hut hat, war eine absolute Bereicherung für uns. Und ich kann das nur jedem und jeden im Kulturmanagement ans Herz legen, solche Kooperationen einzugehen.
Was sind denn eure Erfahrungen mit einem Publikum, das es ja durchaus auch gibt, also durch die Tradition von Sinfonieorchester? Ja, die sagen, ey, als allererstes erwarte ich von meinem Sinfonieorchester, dass das eine vernünftige Bruckner 4 spielt und dann noch eine Beethoven 3 und außerdem, ja gut, einen Ravel könnt ihr auch noch machen. Also die einfach sagen, schön und gut, ja, aber wo bleibt denn meine alte Klassik? Gibt es diesen Konflikt? Wie löst ihr den auf?
Also das Gute ist, das alles gibt es trotzdem noch beim DSO und darf es auch geben und soll es auch geben. Und das ist der fantastische Konzertkanon, dem wir wahnsinnig viel zu verdanken haben. Es geht um die Repertoire-Erweiterung. Und das heißt nicht, dass andere Dinge weggestrichen werden. Und ich glaube auch, dass das Publikum, das zum DSO kommt, per se ein sehr offenes und neugieriges Publikum ist. Wer mal beim DSO-Konzert gewesen ist, sieht, das sind andere Menschen als die man vielleicht bei den Berliner Philharmonikern trifft. Und das ist genau richtig so.
Ich frage das aus bewusst, weil ich glaube ja, es könnte die Gefahr bestehen, dass man sagt, okay, ich bin ein Orchester unter vielen in meiner Stadt und meine Trademark ist jetzt, bis jetzt war das ja ganz oft, Entschuldigung, moderne Musik, ja, neue Musik. Wir sind das Orchester für neue Musik und die anderen sind das große Sinfonieorchester. Ja? Und jetzt besteht ja so eine Gefahr, dass man sagt, die anderen sind das für das große Sinfonieorchester und ich bin der für Composing While Black oder ich bin der eine Frau.
Was ja nicht heißt, Konzert dass das...
Also, das Schöne wäre ja sozusagen wirklich zu machen, Marlene, was du sagst, dass man das wirklich auch bei den Berliner Philharmonikern und, Achtung, sogar in der Sächsischen Staatskapelle implantieren könnte.
Man
ja?
wird ja noch
und dass das
dürfen,
nicht das Nischenprogramm für die zweiten Orchester ist, polemisch gesagt.
Das finde ich aber so krass, sorry, nur kurz, weil Composing While Black versus große Symphonik funktioniert ja auch nicht. Das ist ja auch ein Denkfehler. Also es ist ja nicht so, als hätten nicht weiße Komponistinnen nicht große und geile Symphonik geschrieben.
Ja.
Nee, das will ich auch gar nicht sagen. Ich will ja diesen Diskurs, den will ich ja, aber ich will ihn sozusagen gleich aus der Nische rausholen, weil ich beobachte schon, dass das sozusagen immer Marketing-Statement-Sachen sind, mit denen man auch sein Profil schärfen kann natürlich, ja. Ich stelle gar nicht in Abrede, dass es total glaubhaft ist und dass ich das toll finde, was ihr macht. Aber das ist eine Beobachtung, die ich mache. Wie kriege ich das dann auch noch den Schritt weiter, dass das nicht nur sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal bleibt?
Ja, also am Ende sind es ja sehr individuelle Entscheidungen, sowas zu implementieren. Und was wir gemacht haben, wir können ja nur Vorreiter sein und versuchen, das Ganze mit Erfolg auf die Bühne zu bringen und dann hoffen, dass andere Menschen es uns nachmachen. Und ich habe immer eigentlich das Gefühl, dass wir hier in Berlin ein sehr großes Privileg haben, weil wir programmlich in so eine Nische in Anführungsstrichen auch gehen dürfen, weil es hier 7 Orchester gibt und es gibt sehr viele Zielgruppen, die bedient werden können. Ganz anders ist das natürlich in der Fläche. Ne? Also das ist völlig klar. Deswegen habe ich schon das Gefühl, es ist ein großes Privileg, hier auch programmieren zu dürfen. Und ich glaube, der stete Tropfen höhlt den Stein und irgendjemand muss anfangen. Und ich glaube, wir haben damit einfach versucht, eine große Trompetenfanfare zu setzen.
Das ist euch gelungen. Was, was ist denn als nächstes? What's next?
Ja, what's next? Das ist natürlich nach so 2 starken thematischen Saisons gar nicht so einfach, muss ich sagen. Und wir haben nach der Sammlung so viel neuen Materials gedacht, wir wollen das jetzt erstmal nachhallen lassen und, wie ich schon sagte, nachhaltig implementieren und weiterhin stattfinden lassen. Wir haben uns jetzt überlegt, wir wollen von der Repräsentation zur Reflexion gehen. Wir wollen das Publikum einladen zu einer kritischen Auseinandersetzung, sich selbst also als handelndes Subjekt dieser Gesellschaft zu verstehen, nicht nur als Konsumenten. Und das ist dann auch wieder in dieser feministischen Denke fast so als Synonym für emanzipatorisch, das heißt also für kritisches Denken zu stehen, als aktiver, selbstreflektiver Geist. Und das sozusagen als Einladung an unser Publikum. Long story short, unser Saisonmotto heißt Ach Mensch. Als Ausruf.
Kleiner ging es nicht. Genau.
Natürlich nicht. Als, ja, vielleicht als Seufzer oder als Freudenruf, ganz unterschiedlich natürlich, zu verstehen. Und genau darum soll es auch gehen. Es soll um die unterschiedlichen Aspekte des Menschseins gehen, weil natürlich auch jeder Mensch aus ganz unterschiedlichen Facetten besteht. Und wir haben uns die Fragebögen von Max Frisch dafür vorgenommen, die jeweils einen zentralen Denkanstoß beziehungsweise als Überschrift über jedes einzelne Konzert dienen sollen. Also pro Konzert gibt es eine Frage und das DSO sozusagen als Plattform für Fragen, um gesellschaftliche Themen aufzuwerfen und Grundsätze zu hinterfragen. Natürlich auch die großen Themen unserer Zeit wie Nachhaltigkeit, Gleichberechtigung, Teilhabe, Demokratie, ganz wichtig. Ja, und da kommt es jetzt nun dazu, dass wir Konzerte veranstalten, die programmatisch auch immer mit den Fragen in Verknüpfung stehen. Zum Beispiel, wären Sie gern Ihre Frau? Oder wären Sie gern unsterblich? Oder ist Ihr Vater Ihr Vorbild? Und ja, das ist die Idee der neuen Saison.
Dialogische Konzerte beim DSO, nachhallen, nachdenken, ist immer eine gute Idee. Ich glaube, was wir gelernt haben ist, das gilt ja für alle feministischen Projekte, ein Vorbildcharakter. Und das ist, glaube ich, auch, was du gesagt hast in der Einleitung mit Vorbild für viele. Und man kann sich orientieren, man kann sich was abgucken. Und vielen Dank, Marlene, dass du und dein Orchester uns das vormachen.
Danke, dass du hier warst.
Danke euch.
Vielen Dank, Marlene Brüggen.
Applaus. Wir sind ja hier in dem Raum, man kann
du
laut applaudieren.
Doch so eine, du bist doch richtig so ein alter DJ, ne? Das kann ich mir nicht richtig vorstellen. Ja, genau.
Jetzt werde ich nicht los. Wir haben einen nächsten Gast, Axel, den stellst du vor.
Ja, er ist der Geschäftsführer der GGMBH Rundfunk und Chöre irgendwas. Aber das erklärt er uns einfach besten selbst. Anselm Rose, hallo, herzlich willkommen, Anselm.
Hallo, Anselm.
Wie sagt man das jetzt offiziell? Du bist Geschäftsführer von What?
Also von What ist Rundfunk, Orchester und Chöre GGMBH Berlin.
Das zweite G
oder
steht
kurz dafür. ROC.
Ja, okay. Die ROC, genau. Wir hatten dich auch schon bei uns im Podcast. Wir haben über die Bedeutung von Orchestern, Chören innerhalb einer Stadtgesellschaft geredet. Und wir haben, ich habe es dir nochmal geschickt, Hanna, den Podcast aufgehört mit einem spannenden Thema, was wir dann nicht mehr vertiefen konnten. Und das war der Gebrauch von KI im Orchestermarketing.
Und hier kommt die Kategorie dazu.
What the fuck happened to...
What the fuck happened to the marketing? Anselm, yes. Erklär uns erstmal, wie macht ihr das eigentlich? Welche Rolle spielt KI bei euch in der Öffentlichkeitsarbeit und im Marketing?
Also ganz kurz noch erklärt, die ROC eben ist eine Holding, die 4 Ensembles betreibt. Das ist das Deutsche Sinfonieorchester, ja, von dem wir gerade schon gehört haben, das Rundfunksinfonieorchester Berlin, das älteste deutsche Rundfunkorchester, der Rundfunkchor Berlin und der RIAS Kammerchor. Und die ROC GGMBH, gemeinnützige GmbH, stellt nun als Holding sicher, dass diese Ensembles ihre Ressourcen zur Verfügung haben, dass sie arbeiten können, dass sie Musik produzieren können. Und machen auch all diese Querschnittsdinge, die die nicht selber für sich machen. Dazu zählt natürlich Personal, Lohn und Gehalt und Controlling, Finanzen und eben auch der Kartenvertrieb. Mhm. Und der Kartenvertrieb ist bisher im Verständnis eines Besucherservices mit viel persönlicher Kundenbetreuung geführt worden. Aber wir merken ja auch, heute geht es wesentlich online. So werden heute die Tickets verkauft. Und dann haben wir es mal ausprobiert, weil wir im Zuge der Strategie ROC 2026 wirklich die komplette Firma von der Musikproduktion bis zum Endkundenerlebnis, der Customer Journey, haben wir heute wieder gelernt, ein voll digitales Erlebnis zu haben. Also sprich alle Vorteile den Menschen zur Verfügung zu stellen, die da denkbar sind. Heißt auch, wir nutzen diese Technologie, um Tickets zu verkaufen. Also wie geht das? Heutzutage ist es relativ leicht möglich, über Social Media oder eben über die Adressbestände, meistens E-Mail-Bestände, die man sowieso schon hat, die Menschen anzusprechen mit dem, was sie interessieren könnte. Manchmal weiß man das aber gar nicht, was die Leute interessiert, wenn sie das einem nicht vorher gesagt haben. Aber es gibt mittlerweile Algorithmusbasierte, ich nenne sie immer liebevoll Maschinen, also Systeme, die im Prinzip...
Ja, ist ja so. Sind ja Maschinen.
Es sind eigentlich Maschinen, ja. Genau, und die lernen vor
allem... Solange du sie nicht Menschen nennst, ist alles gut.
so intim ist es noch nicht.
Schatz. Ja. Schatz, genau. Mein Lieblingsmitarbeiter. Ja.
Das ist algorithmusbasiert und du kannst zum Beispiel für ein Konzertprojekt bis zu 1000 Kriterien identifizieren, die irgendwie was mit diesem Projekt zu tun haben. Unser einer würde vielleicht an den Ort, die Uhrzeit, das Wetter, Komponisten, was weiß ich denn denken. Aber es gibt noch wesentlich mehr Kriterien darüber hinaus, die man mit so einem Konzertprojekt, mit so einem Taste-Cluster verbinden kann.
Zum Beispiel?
Völlig abwegige Sachen. Die haben was mit dem Kunden zu tun beispielsweise, welche Kaufgewohnheiten er im Internet gezeigt hat, weil natürlich die Spuren, die man auslässt,
sind die Leute sind gläsern über
das Konzertbesuch hinaus. Das heißt, ich habe bei Amazon ein feministisches Buch bestellt.
Ja.
Und dann weiß, wird dir das DSO, Programm vom DSO vorgestellt.
So. Aber alles von wegen DSO, DSGVO-konform. Das heißt, wenn du dort die Spuren hinterlassen hast bei Amazon, dann werden wir das legalerweise beziehen, diese Infos. Aber genau darauf läuft es hinaus. Und das heißt, wenn wir jetzt so ein Konzert ausspielen, AI-basiert, meinetwegen über Social Media, und er ist ja nur bei Facebook, dann wird dann kriegt der Axel das sofort ausgespielt, das Konzert mit dem feministischen Programm. Und diese Maschine lernt auch immer noch dazu, wenn er dann zum Beispiel ein Ticket kauft oder vielleicht auch nicht oder an anderen Tags, dann lernt die Maschine auch noch dazu. Und solche Systeme implementieren wir jetzt, weil das klassische Abonnentenmodell in dem Sinne auch in einer Großstadt wie Berlin nicht mehr so richtig gut läuft.
Was kostet denn das? Das klingt richtig teuer.
Ja,
gute Frage.
Das sind schon paar hunderttausend Euro, die wir über eine Zeitspanne von 5, 6, 7 Jahren investieren jetzt in diese.
Und das ist eine Software oder ist da drin sozusagen die Verträge dann auch mit Amazon? Wahrscheinlich muss man das ja auch bezahlen. Und,
oder ja, wie, man wie kauft ja die sowas? Daten ein, oder nicht?
Das ist eine gute Frage. Also die, es gibt Anbieter, die haben solche Maschinen sozusagen im Angebot und konfigurieren die dann für eine Institution wie die unsere. Wir gehen aber jetzt noch einen Schritt weiter. Wir haben sowas mal 2 Jahre ausprobiert mit einem fertigen Produkt. Machen es aber jetzt, dass wir uns ein Produkt selber entwickeln. Das heißt, wir haben einen neuen Partner gefunden für ein CRM-System. Das ist klassisch. Das ist
genau.
Kundenbetreuung im weitesten Sinne. Und mit denen haben wir eine Entwicklungsgemeinschaft gegründet, wo beide Geld reingeben. Und wir lassen uns diese KI-gestützten Systeme jetzt mal selber entwickeln. Also richtig so customized. Ne? Also dass es wirklich passt auf unsere Bedürfnisse, unsere Erfordernisse.
Wir haben beide zur gleichen Zeit eingearbeitet. Ich nehme mir jetzt einfach mal das Wort. Ich frage mich dann natürlich, wenn wir kritisch auch KI hinterfragen, was bedeutet das in der Konsequenz eigentlich für ein Orchester? Ja? Also ich kenne plötzlich mein Publikum, ich kenne den Geschmack meines Publikums, ich kenne vielleicht sogar Teile seines nicht klassischen Musiklebens, ja, und implementiere das jetzt in mein Programm. Heißt ja nicht nur, ihr bietet das Programm an und sucht das passende Publikum, sondern wahrscheinlich geht es ja auch andersrum, dass man sagt, ey, unser Publikum interessiert sich bei Amazon für, keine Ahnung, Harry Potter. Also machen wir doch jetzt mal das Harry Potter Filmmusikkonzert. Wir sind einfach mal ganz platt in die Tüte gesprochen. Kann es dann tatsächlich auch sein, dass es im Rückfluss die KI die Programme bestimmt?
Theoretisch ja. Also der Mensch, der dieses eine Produkt uns vor 2 Jahren angeboten hat, mit dem wir auch versuchsweise gearbeitet haben, der hatte sozusagen, mehr anekdotisch gesagt, die Maschine lernt dann über den Algorithmus so viel, dass sie am Ende die Programmgestalterin ist, diese Maschine. Das war natürlich witzig gemeint, denn es ist ein sehr theoretisches Modell. Wir reden ja über 1000 Kriterien von Taste-Clustern. Das kannst du gar nicht wiederum im Umkehrschluss auf Programme abbilden. Da wirst du ja verrückt. Aber es geht vielmehr darum zu lernen, wenn die menschliche, oder sagen wir mal so, die menschliche Kreativität, der menschliche Geist, und gerade habt ihr ja schon damit mit Marlene Brücken darüber gesprochen, sozusagen die menschliche Kreativität, die in die Programmplanung einfließt, die ist in dem Sinne nicht zu ersetzen. Das kann auch das Programm nicht. Und deswegen ist dieser Weg eigentlich die Richtung, in die man geht, dass man sagt, ich habe jetzt hier ein Programm, wen da draußen könnte das denn eigentlich interessieren? Da sind jetzt, da ist wie beim Menü, da sind diese Teile drin und jene Teile und die KI kann uns sagen, wen da draußen könnte das interessieren? Ich sag mal so, wenn Wladimir Jirowski mit dem RSB eine Schostakowitsch-Symphonie macht, dann weiß ich, es sind im Prinzip 10.000 Menschen hier draußen in dieser Stadt, die das irgendwie interessieren könnte. Die ich aber mit den klassischen Medien nicht erreiche, mit der Broschüre oder mit dem Abonnement-Saisonprospekt. Ich weiß aber, dass ich über diese KI-unterstützten Marketing-Systeme eben online sehr gut erreichen kann und dann entsprechend auch ansprechen kann. Das heißt, auch die etwas abseitigen Programme, die ja häufig darunter leiden, dass Menschen nicht kommen oder nicht wissen, haben jetzt eine Chance, auch Zuschauer zu bekommen.
Aber gleichzeitig Was ist denn mit so einem Gedanken wie, dass Leute auch mal aus ihrer Komfortzone rausgebracht werden von Kunst? Also so, wenn jetzt jemand sich bei Amazon für Harry Potter interessiert und gerne im Wald spazieren geht und nebenbei irgendwie zwischendurch 5-mal Wärmepumpe gegoogelt hat, so vielleicht geht die Person ja in ein Konzert, Abo-Konzert, whatever, und sitzt dann da und hört halt, was sie vielleicht auch irritiert oder wo sie vielleicht vorher nicht wusste, dass sie sich dafür interessiert oder dass ihr das gefällt. Also gerade in einer Zeit, in der ja das Informationsangebot gigantisch ist, so Leute sich, Alice Hastos hat das gestern in ihrer Keynote ja so schön gesagt, sich Leute immer mehr auch in ihre Smartphones flüchten, ihre Welt da rein verlagern und so weiter und sich immer weiter individualisieren, ist das doch eigentlich gegen, also es führt ja irgendwie nicht wirklich in die richtige Richtung.
Also wir lernen ja aus dem Journalismus, also ist ja die Erfahrung genau die schon, ne? Also dieses Clickbaiting und was weiß ich was, also wo tatsächlich das Publikum die Inhalte bestimmt und auch die Form, wie Inhalte sozusagen genutzt werden. Backstage Classical zum Beispiel ist ein komplettes Gegenprogramm dazu, weil wir sagen, wir kuratieren, ja, und unsere Stärke ist das Kuratieren und unser Ort ist der Ort, wo ihr hinkommen müsst, wenn ihr irgendwie was Neues als Inspiration haben wollt. Also spricht sozusagen KI gegen Kuratoren oder ergänzt sich das auch irgendwo?
KI ist in dem Fall tatsächlich ein reines Marketinginstrument. Okay. Das heißt, die Produkte sind von Menschen gemacht und das wird auch immer so bleiben. Allein die Kombination von einzelnen Programmpunkten in einem Konzertprogramm sind Menschen gemacht und so wird es auch bleiben. Denn um diese Attraktivität auch sicherzustellen, können wir da gar keinen anderen Weg gehen. Sondern wir konfrontieren die Menschen im Prinzip mit Programmauswahlen, die neu sind, die aufregend sind, wenngleich sie manchmal auch ganz klassische Programme enthalten. Nicht neulich hat Wladimir Jurowski, um im Beispiel zu bleiben, Brahms mit Wagner konfrontiert. Klingt jetzt nicht so mega spannend, das ist eher konventionelle Ware, wenn man so will, aber die Kombination hat es dann auch gebracht, tatsächlich einen Effekt zu erzielen, da das Hörverhalten der Menschen einer Weise umgekrempelt hat.
Habt ihr aus den ersten Jahren schon Zahlen, dass man sagen kann, das hat neues Publikum gebracht, ihr habt sozusagen einen Outreach auf andere Art geschafft?
Auf jeden Fall hat es unsere Ticketverkäufe erhöht. Wir sind jetzt im letzten Jahr 2025 sind wir bei mittlerweile 370.000 Menschen, die in der Stadt zu uns kommen und wir sind über den vorpandemischen Besucherzahlen. Also okay. Die Effekte, jetzt rein mal die rein numerischen Effekte auf die Zahl der Zuhörerinnen und Zuhörer, die kommen, das hat sich tatsächlich erhöht.
Ich bin noch ein bisschen, ja, ich denke gerade in ganz viele unterschiedliche Richtungen tatsächlich. Also vor allem, was tatsächlich immer noch so das Abholen der Leute angeht und auf welchem Fuß erwischt man sie und wo führt es dann am Ende in der Konsequenz nachher hin? Also jetzt gerade ist es ja so, dass die Leute, die Marketing machen, das sind ja immer noch Personen, die sich jetzt auf einmal mit Sachen auseinandersetzen müssen, die jetzt eine KI ihnen vorlegt und so weiter. Es verliert sich da nicht auch ein Profil.
Aber ich glaube, es geht beides tatsächlich. Also ich glaube, da dürfen wir auch nicht nur pessimistisch sein. Also wenn KI draufsteht, kommt ja nicht immer Blödsinn raus.
Die Frage ist ja der Umgang.
Man kann es ja auch tatsächlich nutzen. Auch nochmal, umso bedeutsamer wird ja das Kuratierte und das Handwerkliche und vielleicht auch die Musik. Ja?
Eben, also aber deswegen
kann sich da drin ja auch behaupten. Ne?
Ja, ich glaube, wir müssen tatsächlich das auf diesen Ausschnitt fokussiert wissen. Live-Konzerte, die wir als Rundfunkensembles ja immer noch spielen, sind immer noch soziale Akte, soziale Interaktion und das Zusammenkommen, das ist echt analog. Und ich habe es neulich mal auf einer Konferenz gesagt, wir sind die Welcome Center der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Das heißt, hier kommen Menschen zusammen und wollen das auch in der Art erleben. Und diese Menschen sind Menschen, so muss man sie auch abholen und mitnehmen. Und ganz viele unserer Arbeit ist ja auch zutiefst menschlich, insofern sie ja sozusagen auf Menschen zugeschnitten ist, die normalerweise nicht so den Weg in den Konzertsaal finden. Wie zum Beispiel die ganzen Musikvermittlungsprogramme, die wir in dieser Stadt anbieten, Konzerte für alle, das ist für Menschen mit Beeinträchtigungen und so weiter. Das ist zutiefst analog und zutiefst menschlich, sowohl in dem, was man da konzipiert, wie es auch am Ende durchgeführt wird. Bei den Großkonzerten in Philharmonien, Konzerthaus mit der, ich sag mal, eher klassischen symphonischen Programmierung, dass man dort natürlich Werkzeuge einsetzt, die den Publikumszuspruch und ergo muss man auch sagen, die Zuschauerzahlen und auch die Einnahmen erhöhen, das ist ein Ausschnitt des Ganzen. Der darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Geschäft, was wir betreiben, das Kerngeschäft sozusagen ein zutiefst analoges und ja humanes bis humanistisches Geschäft ist.
Und Kommunikation, also es gibt ja viele Statistiken, die sagen sozusagen, es ist eigentlich ein großes Problem, vor dem viele Orchester, vor dem viele Opernhäuser stehen, sie machen ein großes Programm, die Leute fühlen sich davon nicht angesprochen. Also es ist da, es steht irgendwie Brahms drauf, Leute lesen dieses Wort Brahms und denken sich, hä, Gefällt mir das? Mag ich das? Mag ich das vielleicht nicht? Was bedeutet denn, also wenn jetzt ein Orchester Werbung macht mit so Schlagworten wie exzellente Interpretation oder so, am Ende ist es inhaltsleer. So, also das könnte ja, jetzt denke ich jetzt gerade so, die Maschine hier hat die ganze Zeit gearbeitet, mein Kopf, könnte ja auch dazu führen, sozusagen die KI nimmt dann im Grunde diesen Übersetzungsprozess ab, ja, die kombiniert A, B mit C und D und denkt, naja, Harry Potter, Filmmusik, John Williams, Klangsprache könnte... Wärmepumpe, ich weiß nicht, warum ich immer den Wärmepumpe... Genau, sozusagen, dass die KI diesen Weg überbrückt, aber ja auch nur bis zu einem gewissen Punkt, denn das... hilft ja nicht darüber hinweg, dass ja trotzdem die Ansprache des Publikums sich als Ganzes verändern muss, oder nicht? Oder was denkst du?
Absolut, also das Wärmepumpenkonzert, das wird eine ganz spannende Angelegenheit. Ich glaube, dass man sich, wenn man KI nutzt für solche Zwecke auch, aber ganz grundsätzlich in der Sprache komplett verändern muss. Dass also auch diese Sprache, die du gerade zitiert hast, das exzellente Orchester oder das exzellente Programm, das sind Begrifflichkeiten, mit denen die normalsterblichen Menschen dieser Zeit nicht mehr so richtig klarkommen.
Bei Facebook funktioniert das super, glaube ich.
Ja, ich sag mal, nur so Ü50 Menschen unterwegs wie wir. Ja, nein, also das funktioniert sowieso nicht mehr, sondern auch diese Kriterien, die eine AI-generierte Maschine sozusagen für Marketingzwecke verwendet, müssen ja Kriterien sein, die umsetzbar sind. Und so hohle Worte wie jetzt exzellent und ähnliches, das funktioniert dann nicht in dem Fall.
Ich würde noch eine letzte Frage, um das Thema sozusagen abzurunden, ist bei mir noch offen. Und zwar interessant, wenn ihr sagt, ihr programmiert jetzt selbst und ihr macht jetzt ein eigenes Programm, nachdem ihr auf Dienstleister zurückgegriffen habt. Das finde ich interessant, dass plötzlich Orchester... GmbHs und Co. KGs, tatsächlich auch zu Silicon Valley Institutionen werden. Das heißt, ein Orchester, das seine eigene KI programmiert, das ist ja wahrscheinlich auch nicht so oft.
Nee, das ist überhaupt nicht oft und das ist tatsächlich ein Teil dieser ROC-Spezifika der GmbH. Da sind vier Gesellschafter drin, die diese Holding tragen. Deutschlandradio, die Bundesrepublik Deutschland, das Land Berlin und der RBB. Und das Ganze ist sozusagen eine moderne Unternehmung, bei der ich angetreten bin, um eben auch gewisse strategische Dinge, die für die Zukunft relevant sind, auch umsetzen zu können. Und die vier Gesellschafter stellen uns, der ROC, auch gesondert Mittel zur Verfügung, um jetzt über einen Zeitraum von 6 bis 7 Jahren gezielt in Menschen und Maschinen zu investieren. Das heißt, Menschen auszubilden, sie mitzunehmen, die bei uns sind, auch neue einzustellen und in die Maschinen zu investieren, die uns dann langfristig den besagten Erfolg bringen.
Und Ziel ist, das Programm am Ende zu verkaufen?
Oh ja.
Kunst als Ware?
Ja, tatsächlich auch, tatsächlich. Das ist so ähnlich wie mit unseren sehr erfolgreichen Musikvermittlungsformaten, wie Symphonic Mob oder Ähnlichem, dass wir das lizenzieren, weil das andere in Deutschland oder in Europa mittlerweile nachmachen wollen. Und auch bei, das ist nicht...
Wehe Ihnen, ein funktionierendes Outreach-Programm zu kopieren.
Wir packen da aber Takt- und Taktlos
auf keinen Fall. Ja,
Takt- und Taktlos-Vermarkung ist da natürlich auch noch drin. Genau. Ich würde sagen, Hanna, wir haben jetzt wahnsinnig viel zum Denken.
Tatsächlich.
Dein Gehirn rattert noch, meins auch. Wir rattern wie immer in unterschiedliche Richtungen, das ist auch schön. Und wir können das ja vielleicht in unserem Zweier-Podcast dann irgendwann auch nochmal komplett ohne Sachkenntnis
wie von Anselm diskutieren.
Üblich, Axel. Wie üblich, ohne Sachkenntnis diskutieren. Genau. Lieber Anselm Rose, vielen herzlichen Dank,
dass du uns da warst.
Ich hab's Dankeschön.
Immer gerne.
Applaus für Anselm. Und jetzt stecken wir die Nase noch tiefer in die Möglichkeiten struktureller Veränderungen bei etablierten, langgewachsenen, riesigen Organisationen und zwar mit einem Fokus auf die Musikhochschulen. Unsere nächste Gästin ist nämlich nicht nur Professorin, sondern Rektorin der Hochschule für Musik Hans Eisler Berlin und ab diesem Jahr, Herbst dieses Jahr, ne, Vorsitzende der Rektorinnenkonferenz, Rektorinnenkonferenz der Deutschen Musikhochschulen. Andrea Tober hat hier beim Deutschen Orchestertag eine, wie ich finde, sehr aufrüttelnde Keynote gehalten über die Notwendigkeit, dass Kulturinstitutionen vielfältiger werden müssen, um aus dieser Vielfalt wie aus einem Motor für Veränderung Gemeinschaft erzeugen zu können. Auf diesem Weg könnten Kulturinstitutionen ihren Platz in der Gesellschaft neu behaupten, so statt um Anerkennung zu betteln, wie du es gesagt hast, wie das halt momentan noch häufig der Fall ist. Also eigentlich Kulturinstitutionen müssten aufhören, Zielgruppen zu adressieren, um Räume mit Menschen zu öffnen, statt für sie und so weiter. Aber Andrea, du sagst das jetzt alles selber, was dich mit Blick auf Strukturveränderungen interessiert. Schön, dass du hier bist.
Herzlich willkommen. Ja,
und deine Kategorie ist diese.
Taktwechsel.
Mhm. Taktwechsel. Ich lege direkt los.
Hau rein.
Ich war relativ neu im Amt gewählt als Rektorin meiner Hochschule, an der ich seit 2012 Professorin bin, eigentlich für Musikvermittlung und Managementthemen und so gefühlt immer ein Beiboot an einem Tanker, der relativ träge ist, der relativ stark traditionsverhaftet agiert, sich selbst versteht. Und ich bin dann als Prorektorin dann für Digitalisierung dann eingestiegen ins Geschäft, ins Führungsgeschäft und habe da Möglichkeiten gesehen, doch etwas zu bewegen und meine Hochschule, mit der ich mich auch sehr verbunden fühle, zu modernisieren und Dinge auch in Frage zu stellen, in Bewegung zu bringen. Zu meiner eigenen Überraschung fast, bin ich dann zur Rektorin gewählt worden, weil ich glaube, vielleicht tatsächlich etwas anderes repräsentiere. Und da hat mir Corona geholfen, was uns ja alle ins Stolpern gebracht hat, apropos Taktwechsel. Ja. Ist es gelungen, uns als Gemeinschaft anders wahrzunehmen, anders kennenzulernen, anders miteinander zu sprechen, Vertrauen aufzubauen, andere in anderer Form Dialoge zu führen. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass man mir dieses Amt anvertraut hat im wahrsten Sinne. Und damit hat die Hochschule jetzt auch jemanden an der Spitze, die das auch anders lebt.
An so der Backe könnte man auch sagen.
An der Backe. Naja, ja, wunderbar, weil auch das, ich war ja kurz im Amt, da ging das ja dann los hier im Land Berlin mit den Kürzungen. Wir hatten gerade einen Hochschulvertrag unterzeichnet für 4 Jahre, der uns nach Jahren endlich mal einen Aufwuchs an Mitteln zugesichert hatte. Zack, aus der Zeitung haben wir erfahren, nee, doch nicht. und von daher sind wir schon wieder ins Stolpern geraten und wir sind aber dadurch in einen echt richtig guten Prozess gekommen. Krise als Chance, ich sag's immer wieder gerne. Aber tatsächlich macht es ja möglich, doch die Dinge nochmal anders zu hinterfragen. Und das Stolpern hilft doch, nochmal ganz bewusst ins Gehen zu kommen, in eine Balance zu kommen. Du willst was fragen?
Ja, nee, wir haben es eben schon mit Marlene debattiert. Wie es eigentlich ist, wenn man Innovation oder neue Gedanken irgendwo implementieren will. Anselm hat uns eben schon erzählt, wie es in einem großen Betrieb funktioniert. Wie ist das in der Hochschule? Also wir hatten einen Podcast mit Lydia Grün, ihrer Kollegin aus München, die gesagt hat, ich trete an, weil ich nicht die Musikerinnen und Musiker für morgen ausbilden will, sondern weil eigentlich unsere Studierenden die Musiklandschaft von morgen schon an der Hochschule prägen sollen. So. Ja. Alles schön gesagt, finden wir auch alle super, aber die Realität ist natürlich, dass da ganz viele Dozentinnen und Dozenten sind, die diesen Schritt in Innovation gar nicht nachvollziehen können, weil sie ihr Instrument spielen, seit sie 4 Jahre alt sind, weil sie eine Karriere gemacht haben, weil sie gerne weitergeben wollen, was sie gelernt haben und weil sie überhaupt gar keine Notwendigkeit darin sehen, dass sich ein Musikbetrieb wandeln muss, während draußen gerade die ganze Welt zusammenbricht. Ist das eine Erfahrung, die Sie auch haben, dass Sie mit einer tollen Idee kommen und merken, nicht mal die Studierenden sind das Problem, sondern eigentlich ihre Dozierenden?
Also die Probleme sind auf allen Ebenen.
Sie wollen Ja sagen, ich habe es verstanden.
Na, es sind nicht,
ja und nein.
Es ist noch nicht mal eine Generationsfrage, ehrlich gesagt. Also es ist eher eine Sozialisationsfrage, auch eine Kulturfrage. Auch das ist eine Herausforderung, mit der wir konfrontiert sind als Hochschule. Wir haben jetzt speziell die Hochschule für Musik Hans Eisler, die wir ja nur die künstlerische Ausbildung haben, also keine pädagogischen Anteile. Wir haben einen Internationalisierungsgrad von 72%. Das ist irre viel. Das heißt, die kommen aus allen Ecken und Kanten der Welt und mit unterschiedlichen Bildungssystemen sozialisiert. Das heißt, sie haben häufig keine Erfahrung von einem sich hier vollziehenden Kulturwandel, was Konzertwesen betrifft, wie die Aufführungskultur sich verändert. Das heißt, sie kommen hier rein und haben sich natürlich erstmal auch nur entschieden, ein Instrument bis zur Perfektion lernen zu wollen und sind angedockt an ihren Hauptfachlehrenden. Das ist ja wie so eine Nabelschnur, so eine Abhängigkeit. Man wird genährt, man sucht es auch. Und es ist dann die Aufgabe von Hochschule, glaube ich, das Umfeld zu bauen, zu kreieren, mit vielen, vielen Anregungen drumherum, wo das der Kern der Ausbildung, und hier ist es wirklich eine Ausbildung, sich ausdehnen zu einer Bildung, nämlich wirklich, wo Anreicherung von Wissen, Erfahrung, Konfrontation mit Neuem, das war so eben wie mit der KI-Musik, ne? Nicht nur im bequemen Bett, sondern auch mit aufstörenden, konfrontativen neuen Erfahrungen, die sie machen müssen, weil wir das jetzt im Sprech kuratieren, ja, die Bildung.
Wie machen Sie das konkret? Also konkret. Sie holen Leute von außen rein, Sie zwingen die Menschen auch mal Bücher zu lesen und Zeitungen zu lesen und erklären den, ja, Leuten auch, da draußen ist nicht mehr automatisch jedes Konzert ausverkauft und unsere staatlichen Unterstützungen sind vielleicht auch nicht mehr sicher. Mhm. Erklären Sie denen das? Oder?
Ja, absolut. Also tatsächlich und nicht erst seit Kurzem, sondern dafür ist meine Professur eigentlich geschaffen worden an meiner Hochschule. Zunächst als Beiboot, ne, um wirklich diese Fragestellung ins System reinzubringen mit allen Abwehrkräften und Widerständen. Das hat sich aber doch im Laufe der Zeit ins System geträufelt. Und das hat auch was damit zu tun, auch mit einem gewachsenen Vertrauen, auch dass selbst Kollegen, die vielleicht die Hochschule noch als eine Insel der Weltflucht begreifen wollen, ja, dass denen keine Ausflüchte mehr bleiben. Denn, und das ist vielleicht auch meinem Führungsstil geschuldet, dass ich das Gespräch suche. Ich will ja wissen, wie Sie das sehen, für was Sie genau ausbilden und wie Sie das tun und ob Sie jetzt wirklich ausbilden oder auch meinen, Ihren Studierenden auch andere Dinge noch mitgeben zu wollen und ihnen auch Raum für eigene Entwicklungen zu geben.
Und was kommt dabei raus? Also was erzählen die dir?
Das ist total unterschiedlich. Also manche sagen, mein Job ist hier, dass ich meine Studierende unterbringe. Ja, O-Ton letzte Woche bei einer Konferenz, das macht mir schlaflose Nächte, sagte der Kollege. Ich fühle eine totale Verantwortung, dass ich sie fit mache, dass sie das, wofür sie brennen, was ihre Leidenschaft ist, das Instrument und die Musik, auf die allerbeste Art performen können, dass sie dann in so einem Orchester sitzen können. So, andere sagen, das ist das eine, das andere, und das schließt sich eben nicht aus, sondern ergänzt sich. Wir müssen unbedingt auch unsere Studierenden mit Aspekten wie Improvisation vertraut machen, weil auch solche Modelle wie das Stegreiforchester oder nun auch ein Teil von der Kulturlandschaft geworden sind, die auch ihre Berechtigung haben und sozusagen auch damit das alte Muster von Exzellenz nochmal anders beleuchtet.
Also das heißt, Exzellenz bedeutet in dem Zusammenhang einfach schon längst nicht mehr künstlerische Perfektion auf dem Instrument.
Naja, darüber diskutieren wir, nicht wahr? Also das ist tatsächlich etwas, was wir auch innerhalb des Strukturprozesses, auch wenn wir uns jetzt die Curricula angucken, genauso diskutieren. Wie viel Zeit brauchen die Studierenden mit ihrem Instrument zum Üben? Wie viel brauchen sie, damit sie entsprechend inspiriert werden durch andere Projekte, an Zeit, an Einflüssen von außen? Mit welchen Kooperationen können wir das einlösen? Das ist natürlich ein Ringen, eine Deutung Hoheit, was Exzellenz ist und wie sich das im Studium ausprägt.
Das ist lustig, weil diese Diskussion tatsächlich hatten wir mit Lydia Grün genauso. Mhm. Ne? Die sagt, na klar, wenn ich irgendwo was wegnehme für wie baue ich mein eigenes Programm zusammen, wie kann ich mit einer halben Stelle selbst noch mit der anderen Hälfte meiner Zeit irgendwas kuratieren, was mich begeistert, nehme ich das natürlich weg beim Etüdenüben, ist ja Logo. Ja? Genau. Und merke ich das als Zuhörer oder nicht? Reicht mir das als Künstlerin, Künstler oder nicht, ist die eine Frage. Aber was wir in München, glaube ich, auch gesehen haben oder sehen, ist, dass es tatsächlich immer mehr Studierende gibt, für die auch, und das ist vielleicht für den Deutschen Orchestertag ganz interessant, für die es auch gar nicht mehr erstrebenswert ist, zu sagen, ich habe eine 100%-Stelle in einem Orchester und sitze in Detmold und spiele zweite Geige, kann nice sein, aber ist eigentlich gar nicht mehr, wofür ich unbedingt antrete, sondern ich möchte gerne abgesichert sein mit einer halben Stelle und eine andere halbe Stelle möchte ich gerne Mucke machen.
Absolut so. Genau das sind die Studierenden, die wir mehr und mehr sehen in unseren Hochschulen, die tatsächlich eigene Ideen und Vorstellungen haben und auch Lust am Gestalten und tatsächlich auch sich nicht aus der Verantwortung ziehen wollen, was das Künstlerische betrifft und dementsprechend Orchester fast wirklich zu eng ist, dieser Kosmos, der ja sehr hierarchisch strukturiert ist und wo man sozusagen die künstlerische Identität ja nicht unbedingt so ausleben kann. Wenn man man selbst, und selbst, wenn man Berliner Philharmoniker fragt, ne, ist das zwar beglückend, in einem tollen Kollektiv zu arbeiten und diese Erlebnisse zu haben, gleichwohl heißt es immer, die eigene Identität in den Dienst des Kollektivs zu stellen und sich mit eigenen Bedürfnissen auch anzupassen. So, und wir kommen, wir sind mit einer Generation konfrontiert, und das feiere ich sehr, die echt nochmal andere Fragen stellt und auch an so hierarchische Strukturen wie eines Orchesters, die eben mehr wollen, die sich ausdrücken wollen und die auch befragen, ob ein Orchester wirklich genauso funktionieren muss, wie wir es traditionsreich leben.
Und was passiert, wenn die dann in die Orchester kommen? Das war jetzt ja gestern auch in der Diskussionsrunde auch irgendwie ein interessanter Punkt. Also verkümmern die da?
Ja, ich mache mal vielleicht ein anderes Beispiel, weil ich unlängst ein Gespräch hatte mit einem Opernsänger, der bei uns studiert hatte und der dann auch irgendwann eine feste Stelle sogar in einem Opernensemble hatte. Und wir sprachen unlängst miteinander. Und er meinte, Andrea, ehrlich, ich bin froh, damals, weiß ich noch, erstes Semester, da hast du ja schon gesagt, Musik und ein Studium, Musik machen oder ein Studium zu machen, ist was anderes als die Berufsrealität. Und wenn du Operngesang machst, selbst wenn du feste Stelle hast, ist es eine Lebensform, für die man sich entscheidet. Das muss man wollen. Und dann ist es einfach auch eine gewisse Routine und auch einen gewissen Turnus, eine hierarchische Struktur, in der man sich einfügen muss. Das ist begrenzt, was dann geht. Und er meinte, er hätte sich jetzt entschieden, diese feste Stelle zu kündigen und eine Patchwork-Existenz zu pflegen und tatsächlich auch ein eigenes Festival zu gründen und als Solist und so. Und ich konnte ihm nur gratulieren und ihn empowern, dass es ja auch möglich ist. Das ist ja das Tolle. Es geht ja noch, so wenn wir die Förderprogramme und Förderlogiken weiter noch haben. Und das ist natürlich die große Diskussion, die wir noch haben.
Ich glaube, zum Abschluss dieses wirklich vielfältigen Podcasts stellt sich dann ja automatisch die Frage, wie sieht denn diese Zukunft dann aus? Ja, also wir erleben eine Erosion, was öffentliche Mittel betrifft und auch die öffentliche Akzeptanz von klassischer Musik. Wir erleben innerhalb der Klassikwelt Eruptionen, was die Frage nach künstlerischer Entfaltung betrifft. Ist dieses System in der Größe, in der wir es haben, dieses Orchestersystem in Deutschland und vielleicht auch das Opernhaussystem und Ensemblesystem, in der Größe und auch Starrheit, in der wir es vorfinden, überhaupt noch ein Zukunftsmodell?
Ach, wenn ich eine Glaskugel hätte, wüssten wir es. Aber sagen wir so, ich habe ja keine Angst vor Veränderungen.
Das ist vielleicht das größte Problem.
Das ist, genau. Es ist, wenn wir daran festhalten, an etwas, was tatsächlich nicht diese Resonanz hat, die wir uns versprechen, dann sollten wir uns darüber verständigen und auf den Weg machen und in den Dialog treten, wie wir miteinander hier eine tolle Kunstmusik, ein lebhaftes, vielfältiges Kulturleben haben.
Den Wandel lieber selber gestalten.
Absolut.
Als verwandelt zu werden.
Ja. Genau, nicht warten, aktiv werden, Optionen entwickeln, rausgehen, das ist das Credo.
Amen. Wir sind hier in einem sehr katholischen Zentrum. Überall hängt Jesus.
Und Sie werden es nicht machen wie Ihre Vorgängerin und das sozusagen als Kultursenatorin voranschieben, oder?
Ja. Oh my. Oh my.
Zu deinem eigenen. Hast du Nein gehört?
Oh my. Oh my. Oh my.
Also, die suchen noch.
Ich hätte gedacht, zu deiner eigenen Überraschung
findest du die unattraktivste Stelle im deutschen Kulturleben gerade.
Genau, dass diese Aufgabe jetzt im Finanzsenator ausgerechnet anvertraut wurde, ist, lässt fragen.
Ja, das Du willst es in Italien und genießt die Auszeit. Ne?
Danke, dass du hier warst, Andrea.
Ja, vielen Dank, Frau Toba.
Danke an alle GästInnen, die heute hier bei uns waren. Marlene, Anselm, Andrea, das war eine sehr spannende Runde, fand ich.
Absolut.
Und damit schließen wir diese Folge.
Ja, vom Deutschen Orchestertag. Und wir sehen, nächstes Jahr, wenn es den Deutschen Orchestertag gibt, wird es vielleicht gar nicht mehr so das Orchester geben wie jetzt. Wir haben alle Revolutionen besprochen schon. Also wir sind neugierig, was passiert.
Who knows?
Hanna, wir hören uns Axel. Bald wieder. Ihr Leute da draußen, haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.
Thank you.
Takt und taktlos ist eine Produktion von Backstage Classical. Idee, Redaktion und Moderation: Hanna Schmidt und Axel Brüggemann. Sprecherin: Nicola Schubert.
Tägliche Nachrichten aus der Welt der Klassik gibt es bei www.backstageclassical.com.